Ja, liebe Gemeinde, liebe Gäste, wer ist Christus? Das ist unser Thema jetzt im Advent, weil im Advent geht es ja darum, warten auf die Ankunft des Christus. Und wer ist dieser Christus überhaupt? Es wird so viel behauptet, wer er ist. Und es ist wichtig, dass wir ernsthaft versuchen, das herauszufinden. Die Frage ist natürlich, welche Quelle bemühen wir dafür? Wir finden viele, viele Quellen, um etwas zu erfahren, wer Jesus angeblich ist. Doch die Frage ist, welcher ist der echte Christus? Welche Informationen sind seriös? Worauf kann man sich verlassen? Denn der Christus bedeutet der Gesalbte, der Erlöser. Also derjenige, der befreit und herausholt aus einer großen Not, der rettet. Und bei Rettern sollten wir prüfen, ob die echt sind. Es wäre katastrophal, wenn wir uns in lebenswichtigen Dingen auf einen falschen Retter verlassen oder falsche Informationen über einen echten Retter uns besorgen und darauf unser Leben bauen, uns danach ausrichten. Oder vielleicht auch sagen, in Anbetracht dieser Informationen möchte ich nicht auf diesen Retter bauen, weil da weiß ich was Besseres. Oder da verlasse ich mich lieber auf mich selber. Neben den externen Informationen, die wir über diesen Jesus Christus bekommen können, gibt es immer noch unseren eigenen Jesus, unseren eigenen Christus. So ein besonderes Phänomen unserer Zeit. Also für mich ist Jesus ganz anders. Für mich ist Jesus so und so. Mein Jesus sagt nicht sowas. Mein Jesus, das Problem mit diesem Mein Jesus ist, so wie mit dem aus verschiedensten unseriösen Quellen, er hilft mir nichts. An meinen persönlichen Fantasie-Jesus zu glauben, ist so hilfreich wie an die Schlümpfe oder den Osterhasen zu glauben. Mein Fantasie-Jesus wird mich hundertprozentig enttäuschen. Das ist die einzige Sicherheit. Und deshalb fragen wir die Quelle, auf die sich Menschen seit 2000 Jahren verlassen, nämlich die Bibel, wo viele Abschnitte aus dem irdischen Leben von Jesus Christus dokumentiert sind, viele seiner Reden dokumentiert sind. Und deshalb wollen wir ihn selbst zu Wort kommen lassen. Was behauptet er über sich selbst? Und es gibt in der Bibel mehrere Ich-Bin-Worte, wo Jesus sagt, ich bin. Und dann folgt ein Bild, was er gibt. Also ein Vergleich, womit er sagt, ich bin wie. Und er gebraucht diese Bilder, damit wir besser verstehen, wer er ist. Sie sollen uns das besser deutlich machen, wie er ist, wer er ist. Und so haben wir letztes Mal uns das Wort angeschaut, wo Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Er meint damit nicht, dass er tatsächlich hinter einer Schafherde herläuft, sondern es war ein Bild, um deutlich zu machen, dass er wie ein Hirte für seine Leute ist. Und er sagte in dem Wort, was wir uns letztes Mal angeschaut haben, auch, er ist die Tür für die Schafe oder er ist der Eingang für die Schafe. Das heißt, um zu seiner Herde zu gehören, kommt man nicht nur nicht an ihm vorbei, sondern man muss ihm ganz direkt begegnen, sozusagen durch ihn hindurchgehen. Und dann kann man zu seiner Herde gehören. Und dann ist er für dich da. Und dann passt er auf dich auf. Und dann geht er dir nach, wenn du auf krumme Wege kommst. Und er versorgt dich mit allem, was du tatsächlich brauchst. Und er passt auf dich auf in allen Lebenssituationen. Das war das Bild, was wir uns letztes Mal angeschaut haben. Heute werden wir uns ein anderes Wort anschauen. Manche von euch sind vielleicht einer Einladung gefolgt, wo drauf stand, Religion hilft nichts. Damit haben wir zu diesem Gottesdienst eingeladen. Religion hilft nichts. Wie können wir das denn sagen? Wir müssen einmal kurz klären, was Religion ist. Und dann werden wir im Laufe der nächsten Minuten innerhalb dieser Predigt sehen, dass Jesus nicht zur Religion aufruft. Jesus war und ist kein Religionsstifter. Und Jesus unterstreicht nochmal, was wir in der Einladung so plakativ geschrieben haben: Religion hilft nichts. Auf jeden Fall nicht langfristig. Religion ist die Idee, dass Menschen einer Gottheit gefallen können durch bestimmte Taten. Dadurch, dass sie bestimmte Opfer bringen zum Beispiel. Dadurch, dass sie bestimmte religiöse Übungen machen und sich dann gewisse Punkte sozusagen ansammeln können, gewisse Pluspunkte, ein gewisses Guthaben auf einem göttlichen Konto, und ab einem gewissen Punkt haben sie Frieden mit ihrer Gottheit. Und vor allem, die Idee dahinter ist, dass sie die Gottheit durch ihre Taten manipulieren können, zu etwas nötigen oder zwingen können vielleicht sogar. Dann muss Gott ja das und das tun, wenn du dieses Ritual machst. Die Bibel zeichnet grundsätzlich ein ganz anderes Bild von Gott. Der Gott der Bibel ist kein Gott, dem wir uns durch Religion irgendwie nähern können. Denn die Bibel macht klar, er ist souverän. Das heißt, er ist nicht bestechlich, er ist nicht manipulierbar. Und das Gute ist, er macht deutlich, wer er ist. Davon handelt die ganze Bibel. Das Hauptthema der Bibel ist nicht, wie wirst du irgendwie ein besserer Mensch oder wie können wir eine bessere Gesellschaft machen oder so. Das ist nicht das Thema der Bibel, sondern das Hauptthema der Bibel ist, wer ist Gott? Wie ist Gott? Und was will Gott? Und wie ist deine Situation vor dem realen Gott? Und wie kann sich deine Situation vor dem realen Gott ändern? Das ist das Hauptthema der Bibel. Und dieser Gott, der uns dort vorgestellt wird, sagt: All deine Religion bringt dich keinen Millimeter näher an mich. Kein bisschen. Weil im Zentrum von jeder Religion steht überhaupt gar kein Gott, sondern immer der Mensch. Immer der Mensch. Weil es ja um sein Machen geht vor allem. Um seine scheinbar frommen Taten, um seine Opfer, um seinen Verzicht, um all das, was er seiner Gottheit hinwirft, um ihr zu gefallen. Und der echte Gott sagt: Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Ich hab dich lieb. Ich hab dich lieb. Und ich wünsche mir, dass du und ich, dass wir uns nah sein können. Das wünsche ich mir. Aber ich bin auch heilig und gerecht. Das bedeutet, ich kann mit dem, was die Bibel Sünde nennt, mit der Ignoranz von Gott, kann ich keine halben Sachen machen. Ich kann nicht da sein, wo Ungerechtigkeit ist. Das geht nicht. Und deshalb braucht es einen anderen Weg. Gott möchte dir nahe sein und möchte, dass du ihm nahe bist. Aber das ist ein Problem. Und jetzt kommen wir zu dem, was Jesus sagt. In diesem zweiten Ich-Bin-Wort in unserer Predigtreihe. Und das steht in Johannes 8, Abvers 12. Ihr findet den Text abgedruckt auf den Gottesdienstzetteln im Innenteil. Und wie gesagt, gebraucht Jesus jetzt hier ein anderes Bild, einen anderen Vergleich, um klarzumachen, wer und wie er ist. Und er sagt da: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Betrachten wir es noch einmal. Er sagt nicht: Ich bin ein Licht hier in dieser Welt. Ich bin nicht ein bisschen religiöse Beleuchtung hier. Ich bin nicht eine Option unter zig Religionen oder Religionsstiftern oder Gelehrten oder Weisen. Er sagt: Ich bin das Licht der Welt. Das ist exklusiv. Er meint damit nicht nur, dass er das Licht ist, er macht damit auch deutlich, jeder andere und alles andere, was behauptet, das Licht der Welt zu sein, lügt, ist unseriös. Also sein Doppelanspruch, nicht nur ich bin das, sondern kein anderer ist das auch. Er sagt, das Licht der Welt. Was ist in unserem normalen Denken das Licht der Welt? Ja, das, was wir im Moment so vermissen, die Sonne. Und die Sonne sorgt dafür nicht nur, dass es hell ist, sondern dass es warm ist, dass es überhaupt lebenswert ist hier. Die Sonne scheint auch jetzt, auch wenn es sich nicht so anfühlt. Würde die Sonne jetzt nicht scheinen, würden wir wahrscheinlich schon morgen erfrieren. Die Sonne scheint und sie macht das Leben überhaupt erst möglich. Und das ist das Bild, was er hier gebraucht. Es geht nicht nur um Beleuchtung. Er spielt an auf das lebenswichtige Licht in der Welt. Und dann sagt er weiter, wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Also er sagt, wer mit mir mitkommt, wer mich vorangehen lässt, der muss nicht mehr im Dunkeln bleiben. Und Finsternis ist nicht nur irgendwie so ein älteres Wort, sondern das macht besonders deutlich stockfinster. Nicht dämmerig, stockfinster. Und er sagt, wer mit mir mitkommt, der muss nicht da bleiben, wo es stockfinster ist, wo man nichts mehr sieht, wo man Angst haben muss, wo Unsicherheit ist. Sondern er wird das Licht des Lebens haben. Er sagt damit, wer mit mir mitkommt, der ist nicht nur nicht im Finstern, sondern er ist nicht nur in der Nähe von dem Licht, wenn er mir nachfolgt, sondern er hat das Licht. Also, das ist eine eng getaktete Botschaft. Wenige Worte, scheinbar einfache Worte, und sehr inhaltsreich. Was ist der weitere Rahmen, in dem er es erzählt? Das Gute ist, in den Evangelien haben wir nicht einfach nur einzelne Aussagen, die irgendwo in den Raum geworfen werden, wo Jesus irgendwas sagt, einfach irgendwelche weisen Sprüche, sondern es wird eigentlich immer beschrieben, in was für einem Zusammenhang er das sagt, zu wem er das sagt, wie sind die Reaktionen, was ist da los? Es wird deutlich gemacht, das ist ein Geschichtsbericht. Also Jesus schreibt nicht einfach ein paar Sätze auf oder diktiert sie einem Schreiber, sondern es ist ein Bericht darüber, wie er es in einer konkreten Situation erzählt und erklärt. Und gerade die Ich-Bin-Worte bleiben nicht ohne Reaktion. Sie provozieren geradezu, auch wenn das nicht das Ziel ist, aber sie provozieren geradezu, das religiöse, den religiösen Mainstream. Also die scheinbar Frommen der damaligen Zeit. Die das Religionsetikett, die den Stempel der Religion so in ihrer Hand haben. Und so ist es auch hier. Er sagt das, was er gesagt hat. Und dann geht es weiter in Vers 13. Da sprachen die Pharisäer zu ihm. Und das war die religiöse Elite der damaligen Zeit. Du legst von dir selbst Zeugnis ab, dein Zeugnis ist nicht glaubwürdig. Sie sagen, also du behauptest das ja nur von dir selber. Glauben wir nicht. Nur weil du es von dir selber sagst. Warum sollen wir das glauben? Und er antwortet ihnen und sagt, auch wenn ich von mir selbst Zeugnis ablege, so ist mein Zeugnis doch glaubwürdig. Denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich komme und wohin ich gehe. Er macht deutlich, er ist nicht irgendein Wunderwesen, wie wir es aus religiösen Schriften kennen. Und es taucht der Gesalbte einfach auf und schwebt vom Himmel herab und dies und das, wie ein Märchen. Er sagt, nein, ich habe eine klare Herkunft. Ich habe klare Wurzeln. Und ich habe das immer deutlich gemacht. Und ihr habt scheinbar überhaupt gar keinen Bezug zu mir. Ihr habt keinen Bezug zum Sohn Gottes. Er sagt, ihr richtet nach dem Fleisch. Ich richte niemand. Er sagt, ihr beurteilt und richtet mich völlig menschlich, nach euren persönlichen Kategorien. Ihr beurteilt mich nach euren eigenen Ideen, nach euren eigenen Maßstäben. Und ich mache das nicht. Ich mache das eben nicht. Aber das ist euch zu eigen. Ihr schaut von draußen auf einen Menschen und meint zu wissen, was da drin steckt und wer er ist. Und das ist unseriös. Und er sagt weiter, aber auch wenn ich nicht richte, so ist mein Gericht wahrhaftig. Denn ich bin nicht allein, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat. Es steht aber auch in eurem Gesetz geschrieben, dass das Zeugnis zweier Menschen glaubwürdig ist. Also er weist nun mal darauf hin, auch entsprechend eurer Regeln braucht es doch zwei Leute, damit eine Behauptung glaubwürdig ist. Also zwei Zeugen, zwei Leute, die das bestätigen können. Und er sagt, ich bin es, der ich von mir selbst Zeugnis gebe und der Vater, der mich gesandt hat, gibt auch Zeugnis von mir. Ich habe ja deutlich erklärt, wer ich bin. Und mein Vater im Himmel, von dem ich komme, der hat das auch ganz deutlich gemacht. Hat er das? Ja, das hat er schon längst gemacht. Das hat er ganz deutlich schon gemacht bei der Taufe des Jesus. Da sprachen sie zu ihm, wo ist dein Vater? Und Jesus antwortet, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich kennen würdet, so würdet ihr meinen Vater kennen. Und das ist krass, was er damit sagt. Das sind so scheinbar einfache Sätze. Würdet meinen Vater kennen, wenn ihr mich kennt und so weiter. Was sagt ihr damit? Ihr als religiöse Elite kennt Gott überhaupt nicht. Ihr habt keine Ahnung von Gott. Das ist eine krasse Aussage, die er dort macht. Das ist wirklich ein Schuss vor den Bug, so könnte man das sagen. Wie sind die Pharisäer entstanden? Das müssen wir noch einmal kurz deutlich machen. Israel hatte lange ein Problem damit, dass sie allen möglichen Göttern nachgelaufen sind. Israel hatte später dann das Problem, nachdem sie davon kuriert waren, und das war ein langer, schmerzhafter Weg, hatte dann das Problem, dass sie mit Gott nicht ernst gemacht haben. Wir haben so Dienst der Vorschrift gemacht. So, ja, so ein bisschen was für Gott haben wir auch noch über. Bisschen Gott, aber bitte nicht so viel. So nebenbei und so, dass er nicht stört und nichts kostet. Und dann sind in der Zeit danach die Pharisäer als Bewegung entstanden. Wir können sagen, so als fromme Aufbruchsbewegung. Also Pharisäer ist ja heute sehr, sehr negativ noch besetzt. So pharisäerhaft, wie du da was redest. Die Pharisäer waren am Anfang eine erfreuliche Bewegung. Die meinen, wir müssen mit Gott ernst machen. Und nicht mehr diese halben Sachen. Und nicht mehr so faule Ausreden. Und nicht irgendwie hintenrum so tun, als wenn wir Gottes Gebot einfach umgehen könnten. Wir wollen das ernst nehmen. Wir wollen durchziehen. Nicht so Freizeitglaube, sondern echt. Das war ihr Ansatz. Und diese Bewegung, wie das mit vielen Bewegungen so ist, wurde immer, immer falscher, immer, immer problematischer. Und sie hatten eine Kultur der Fassade aufgebaut. Hauptsache, die anderen Menschen sehen, wie fromm ich bin und wie toll ich bin. Und es kam bei ganz vielen nicht mehr auf echte Wahrheit an, nicht mehr auf eine echte Herzenshaltung, auf Überzeugung, auf Hingabe oder so, sondern Hauptsache, die anderen denken nicht, ich bin unfromm. Hauptsache, die anderen denken was Gutes von mir. Und was Gott dazu sagt, hatte für immer weniger eine Bedeutung. Also sozusagen eine gute Aufbruchsbewegung, die immer mehr verwässert wurde und immer schlechtere Richtung ging. Aber sie hatten auch zu der Zeit noch den Anspruch in der Welt Israels, dass sie die Oberfrommen sind. Dass sie die sind, die die Religion so richtig ernst nehmen. Die 110%ig sind, die extra Regeln machen, um nicht aus Versehen die Regeln zu übertreten, die Gott aufgestellt hat. Also ihre eigenen Regeln als Schutz. So. Man kann schon sagen, diese Bewegung war zu dem Zeitpunkt ziemlich falsch und größenwahnsinnig geworden. Das war die Situation. Wie es fast immer ist, wenn Religion in große Institutionen gegossen wird, dann ist das meist der Untergang von allem Guten. Und so war es auch bei den Pharisäern. Und ihnen sagt Jesus jetzt, ihr kennt Gott nicht, kein bisschen. Ihr würdet mich kennen, wenn ihr den Vater im Himmel kennen würdet, aber ihr kennt beide nicht. Das ist die Bankrotterklärung, die er ihnen ausstellt. Und im letzten Vers heißt es hier, diese Worte redete Jesus bei dem Opferkasten, als er noch im Tempel lehrte, und niemand ergriff ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Das macht aber auch deutlich, es wird viel in den Fingern gejuckt haben. Das wäre so die Situation gewesen, wo man damit rechnen konnte, die packen ihn sich jetzt. Wie kannst du sagen, die Pharisäer kennen Gott nicht? Was bist du eigentlich für einer? Jesus hat immer Klartext geredet. Und Klartext gefällt vielen Leuten nicht. Und Klartext gefällt mir besonders nicht, wenn ich in mein Gedankengebäude, wie die Bibel es nennt, verstrickt bin. Also meine Religion oder meine Philosophie oder meine Ideologie oder Weltanschauung, von der ich fanatisch überzeugt bin, nicht bereit bin, mehr es zu überprüfen. Und dann sagt mir jemand, das, worauf du abzielst, hast du völlig verfehlt. Das hast du völlig verfehlt. Da liegt Gewalt ziemlich nah. Aber es passierte nicht, weil es noch nicht so weit war. Er wird später ergriffen. Und er bekommt den Zorn der religiösen Elite ab. Auf schreckliche Art und Weise. Aber das ist noch nicht so weit. Also, wir haben den Rahmen von dieser Aussage geklärt. Was ist nun die Botschaft von diesem Licht des Lebens? Das müssen wir uns jetzt in drei Schritten anschauen. Denn das Bild von Jesus als dem Licht ist nicht ausschließlich hier in diesem Text, sondern ist an 5 Stellen im Johannesevangelium, in über 15 Versen, wird Jesus als das Licht bezeichnet. Also es ist ein Bild, was er selbst und die Bibel häufig gebraucht. Und in jedem Abschnitt finden wir weitere Informationen, so dass wir dieses Bild besser verstehen. Denn das Bild vom Licht des Lebens ist nicht etwas, was wir frei interpretieren und assoziieren können. Weil dann sind wir wieder bei unserem Fantasie-Jesus. Dann sind wir wieder auf der Ebene von Schlümpfe und Osterhase. Hilft uns nichts. Also müssen wir jetzt die Informationen zu Rate ziehen. Das machen wir jetzt in den nächsten Minuten, um zu verstehen, was ist damit gemeint. Wir wollen ihn und dürfen ihn einfach nicht missverstehen. Dazu ist diese Frage zu wichtig. Der erste Aspekt ist das Licht des Lebens. Erstens, macht die Realität sichtbar. Das Licht des Lebens macht die Realität sichtbar. Wie eben schon erwähnt, ist es Jesus sehr, sehr wichtig, deutliche Worte zu reden. Klar zu machen, was ist wichtig und was ist nichtig. Was ist gut und was ist böse. Worauf kommt es an? Und was sollte man vernachlässigen? Es ist ihm ein großes Anliegen, dass seine Zuhörer und auch seine späteren Leser kapieren, was er wirklich meint. Dass es Bedeutung hat für ihr Leben. Und wir finden in Johannes 3, also es ist wenige Kapitel davor, eine Unterhaltung zwischen Jesus und einem Pharisäer. Wir hatten gerade über den Pharisäer gehört, aber es ist ein Pharisäer, der zu Jesus kommt und der interessiert ist, was Jesus zu sagen hat. Und er macht das heimlich in der Nacht und spricht mit Jesus über Gott. und wie man sich Gott nähern kann. Und Jesus macht ihm deutlich, das ist jetzt der Vorlauf dazu, macht ihm deutlich, um Gemeinschaft mit Gott zu haben, brauchst du ein komplett neues Leben. Du musst von Neuem geboren werden. Und Nikodemus versteht das erstmal nicht. Er nimmt es wortwörtlich. Er versteht nicht die Bildsprache hier. Also ich kann doch nicht nochmal geboren werden. Man kann nur einmal geboren werden. Wie soll das nochmal gehen? Das geht überhaupt nicht. Und Jesus sagt ihm, Mensch, verstehst du das denn nicht? Er sagt ihm letztlich, verstehst du nicht, dass das ein Bild ist, dass das ein Vergleich ist? Damit du es besser kapierst und du guckst jetzt nur dahin und verstehst keine Symbolsprache mehr. Was ist los mit dir, Mensch? Du bist doch einer von den Pharisäern. Du hast doch die ganze Sache mit Gott so ernst. Und du beschäftigst dich so viel damit. Warum kapierst du das nicht? Also das ist der Vorlauf. Und dann geht es weiter und dann kommt dieser berühmte Abschnitt, den hat man bestimmt schon mal gehört, Johannes 3, 16. Da heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird gerichtet. Er wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Also wir resümieren nochmal, dann kommen wir zu unserem Abschnitt ab Vers 19. Jesus sagt hier, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingibt, dass er ihn aufopfert, könnte man sagen, damit jeder, der sich auf ihn verlässt, auf diesen Sohn Gottes, nicht verloren geht, und damit ist gemeint, dass er nicht ins ewige Verderben stürzt, sondern dass jeder, der sich auf ihn verlässt, gerettet wird, davor ins Verderben zu stürzen, aus dem man nicht mehr herauskommen kann. Und dann geht es weiter, Vers 17. Und dieser Sohn ist nicht in die Welt geschickt worden, um die Welt zu richten, sondern damit alle gerettet werden, die sich auf ihn verlassen. Und dann, 18 macht das mal deutlich, wer sich auf ihn verlässt, das heißt nämlich Glauben. Also wer glaubt, der Zuverlässigste überhaupt ist dieser Sohn. Der wird auch niemals gerichtet werden. Der muss sich nicht mehr rechtfertigen für all das, was er in seinem Leben falsch gemacht hat. Und wer sich nicht auf ihn verlässt, der hat sich sein Urteil schon abgeholt. Das ist damit gesagt. Warum? Weil er nicht vertraut auf den einzigen Sohn Gottes, der sich hingegeben hat, damit Menschen gerettet werden. So, das ist der Zusammenhang. Und dann heißt es weiter, die Erklärung geht jetzt weiter und dann sind wir beim Licht. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Also wieder das gleiche Bild. Der Sohn Gottes, Jesus, das Licht, in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Warum? Denn ihre Werke waren böse. Wer aber die Wahrheit, denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Das Licht des Lebens macht die Realität sichtbar. Und Jesus sagt hier, die Abneigung gegen das Licht bei vielen ist sehr groß. Warum? Weil das, was sonst nicht deutlich gesehen wird in der Finsternis, was sozusagen unsichtbar ist, das Böse, was die Menschen tun, das wird sichtbar, wenn das Licht kommt. Jesus sorgt dafür, dass das Böse sichtbar wird. Und das ist erstmal auf jeden Fall unangenehm für jeden Menschen. Wie macht er das? Das ist ja nicht einfach irgendein Bild, wo wir jetzt was hineinphilosophieren können. Das beschreibt ja Fakten. Jesus macht das, indem er Klartext spricht über den Menschen und seine Situation und seine Ausrichtung. Jesus sagt an anderer Stelle im Matthäusevangelium, da macht er deutlich, die bösen Dinge in der Welt kommen aus dem Menschen und aus seinem Herzen, also aus seiner Seele, könnten wir sagen. Die Welt ist so böse, weil aus der Seele des Menschen so viele schlechte Dinge herausgesprudelt kommen. Und sie werden dann mit Worten geäußert oder mit Taten getan oder mit Gedanken gedacht. Und deshalb ist die Welt so kaputt. Nicht wegen der bösen Gesellschaft, nicht wegen der sozialen Ungerechtigkeit, nicht wegen dem schlimmen Kapitalismus, nicht wegen was auch immer. Sondern weil jeder Mensch Freude hat an Bösem von sich aus. Weil jeder Mensch so angelegt ist, dass er seinen Vorteil sucht und anderen Gutes tut, wenn es ihm gut tut, wenn es ihm weiterhilft, emotional oder praktisch oder strategisch. Und vor allem, weil keiner nach Gott fragt. Gott, der alle Menschen gemacht hat, wird von den Menschen radikal ignoriert. Das ist der Normalfall. Das macht Jesus auch deutlich. Der Normalfall ist, jeder Mensch kapiert irgendwann in seinem Leben, es muss einen geben, der diese ganze Welt gemacht hat, weil alles gehört so eng zusammen und bedingt einander und ist so genial gebaut und konstruiert und erhalten. Jeder Mensch durch Nachdenken und Beobachten kapiert, es gibt da einen, der alles gemacht hat. Und die normale Reaktion des Menschen ist, er betet an, und zwar irgendein Fantasiegott. Oder Menschen, Idole, Vorbilder, Dinge, irgendwie sowas. Und der Normalfall ist, keiner interessiert sich für den echten Gott. Ja, alle stehen auf Schlümpfe und auf Osterhasen, könnte man sagen. Aber der echte Gott, der jedem das Leben schenkt, der es überhaupt möglich macht, darüber nachzudenken, der dafür sorgt, dass wir leben können heute, der uns mit allem versorgt, der wird radikal ignoriert. Und Jesus macht deutlich, das ist das Problem. Und zwar von jedem Menschen. Es sind nicht die anderen, die die Welt so schlecht machen. Es sind nicht die Ausländer. Es sind nicht die Inländer. Es sind nicht die Linken oder die Rechten. Nicht die da oben oder da unten. Du und ich, wir sind es. Und mit diesen Worten und dieser krassen Analyse bringt er Licht in unsere Dunkelheit. Womit machen wir die Dunkelheit? Ja, eben mit diesen ganzen Konstrukten. Ja, es ist der böse Kapitalismus. Ohne bösen Kapitalismus wären wir alle schrecklich nett zueinander. Nein, die Realität zeigt nein. Schauen wir uns antikapitalistische Gesellschaftsversuche an, die endeten in Leichenbergen. Das hat nicht ein Utopia geschaffen. Nein, es sind nicht die bösen Männer, denn wir kennen matriarchale Stammeskulturen. Da werden Männer wie Sklaven gehalten. Das ist nicht das Problem. Es ist nicht der böse weiße Mann und nicht der böse Europäer. Wir wissen aus den letzten 50 bis 100 Jahren Weltgeschichte, das schaffen auch Asiaten, Afrikaner, Nord- und Südafrikaner und jeder andere Mensch. Das sind die Ausreden letztlich, die unsere Finsternis erhalten. Weil ich damit die Verantwortung von mir wegbringe. Ja, ich bin natürlich auch nicht perfekt als Mensch. Aber letztlich, das große Problem ist ja, und dann je nach Philosophie oder Weltanschauung, die da, das da. Letztlich nicht ich. Und Jesus sagt, nein, nein. Das grundsätzliche Problem, was du hast, das bestimmt auch deine Gottesbeziehung und das bestimmt deine Beziehung zu deinen Mitmenschen. Und das ist bei allen anderen Menschen auch so, das ist der Normalfall. Und deshalb ist in dieser Welt so viel Leid, so viel Not und wie das Bild es beschreibt, so viel Finsternis. Und wenn Jesus jetzt mit seiner radikalen Analyse ankommt, dann raubt uns das alle Ausreden. Dann raubt uns das die Möglichkeit zu sagen, nein, ich bin's doch gar nicht, ich bin doch nicht der Schlimmste. Guck mal, den Mörder da im Gefängnis, der ist doch viel schlimmer, der Diktator dort, der ist viel schlimmer. Und Jesus sagt, Fehleinschätzung.
Geh davon aus, du bist das Hauptproblem.
Aber diese Analyse ist notwendig. Die ist notwendig, wenn wir uns anschauen, was kommt dabei heraus, wenn wir es ignorieren. Schauen wir uns all diese Gesellschaftsversuche an, all diese Religionen, Utopien, Ideologien. Nichts hat eine Lösung geschaffen. Im Gegenteil, meist hat es das menschliche Leben noch schlimmer gemacht, noch katastrophaler, noch grausamer, noch finsterer. Und wir müssen erst einmal Realität annehmen. Und diese Analyse, die Jesus hier bietet, die ist nachprüfbar. Ihr Lieben, schaut euch die Weltgeschichte an. Schaut euch an, was machen scheinbar ganz normale Menschen, die zur Arbeit gehen, in einem KZ. Hatten wir vor einigen Jahrzehnten in Deutschland. Oder als Grenzwächter an der DDR-Grenze. Als Massenmörder in Kambodscha, in Ruanda. Wir können noch viel, viel mehr aufzählen. Nordkorea, China unter der Kulturrevolution. Und es waren nicht die anderen, es waren nicht die Monster. Es waren erschreckenderweise ganz normale Menschen. Und so wie bei einer ernsthaften Krankheit müssen wir auch hier, wenn diese Analyse denn richtig ist, sie erst einmal annehmen, so schmerzhaft sie auch ist, damit es einen Ausweg geben kann. Und ich sage, nein, ich habe nicht die Krankheit, nein, ich habe nicht die Krankheit. Arzt, du lügst, du hast doch keine Ahnung. Ich weiß, was ich habe und was nicht. Dann hilft uns das psychologisch für die nächsten 2 Tage, 2 Wochen, vielleicht auch 2 Monate. Aber es wird mich höchstwahrscheinlich dann dahin raffen, weil ich es ignoriere, weil ich es nicht angehe. Und so ist dieser erste Punkt, das Licht des Lebens macht die Realität sichtbar, sehr wichtig, aber auch unangenehm. Es schmeichelt uns überhaupt nicht. Wir würden sagen, in einem gesunden Sinne entblößt es uns. Alle Fassade kommt weg. Jetzt haben wir die Fakten, die gefallen uns nicht, aber da müssen wir durch. Und Johannes 3 sagt, die Menschen gehen letztlich ins Verderben, denn es kommt das Licht, aber die Menschen wollen das Licht nicht, weil sie gerne an sich festhalten. An ihrer Art zu leben, an ihrem Egoismus. Es soll sich bitte nichts dran ändern. Und deshalb, Jesus, hau ab, bitte kein Licht hierher. Und es geht weiter. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Er sagt, wenn sich etwas radikal verändert hat in dir, sodass du Wahrheit tust, dann bist du einer, der gerne zu diesem Licht kommt. Wo dieses Licht nicht mehr unangenehm ist, weil sich alles radikal bei dir verändert hat. Das, was Jesus vorher beschrieben hat. Du brauchst ein komplett neues Leben, du musst noch neu geboren werden. Und dann ist auch dein Verhältnis zu diesem Licht, was die Realität sichtbar macht, anders. Das Licht des Lebens macht die Realität sichtbar. Und das Licht des Lebens, das ist unser zweiter Punkt, gibt zuverlässige Orientierung. Es gibt zuverlässige Orientierung. Etwas später greift Jesus wieder das Bild des Lichtes auf, in Johannes 12. Und da sagt er zu seinen Leuten, zu seinen Jüngern, noch eine kleine Zeit ist das Licht bei euch. Wandelt, solange ihr das Licht noch habt, damit euch die Finsternis nicht überfällt. Denn wer in der Finsternis wandelt, weiß nicht, wohin er geht. Solange ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Kinder des Lichts werdet. Dies redete Jesus und ging hinweg und verbarg sich vor ihnen. Jesus sagt, wenn das Licht nicht bei euch ist, seid ihr orientierungslos. Und das kennen wir, das ist ein Bild, das kapiert jeder, es ist zeitunabhängig. Wenn wir durch eine unbeleuchtete Straße oder einen Fußgängerweg gehen und wir haben keine Taschenlampe dabei und unser Handy ist auch leer und es gibt kein Licht, wie schnell können wir uns verlaufen? Und auf einmal sind wir nicht mehr auf dem Weg, sondern stehen ein paar Meter weiter in den Büschen. Oder im schlimmsten Fall im Stacheldrahtzaun oder im Graben oder in dem Bach. Wir werden ganz schnell orientierungslos. Wir versuchen uns noch irgendwie über unser Gehör zu orientieren oder irgendetwas zu tasten. Aber das reicht im Normalfall nicht, dass wir durchkommen. Wir kommen von einem guten Weg ab, wir wissen nicht mehr, wo wir sind, wir wissen nicht mehr, wo es lang geht. Und Jesus sagt andersrum, solange ihr das Licht noch habt, überfällt euch die Finsternis nicht. Solange ich bei euch bin, steht ihr nicht im Dunkeln. Solange ich bei euch bin, erfahrt ihr, wo es lang geht. Erfahrt ihr auch immer wieder, wo ihr steht. Da bekommt ihr Wegführung. Da geht ihr nicht verloren. Es gibt Orientierung. Ja, wie geht das? Auch durch das, was Jesus sagt. Ebenfalls durch das, was Jesus sagt. Es ist nämlich nicht nur Jesu klare Analyse über dich und mich, über jeden Menschen, sondern er sagt uns auch, wie es anders geht. Er sagt uns auch, wie es anders geht. Er zeigt einen Ausweg aus diesem Kreisen um mich selbst, aus diesem Egoismus, der letztlich immer, wenn die Bedingungen passend sind, bereit ist zu töten, zu morden, zu rauben und zu betrügen. Auf großer oder kleiner Ebene, in Gedanken oder in Taten. Er sagt, es gibt ein Heraus. Und wenn du da heraus bist, dann bekommst du von mir dauerhaft Orientierung und Wegführung. Ich gehe mit dir durch dein Leben, das sagt er. Und immer, wenn du Richtungsentscheidungen brauchst, und die brauchst du oft, dann helfe ich dir, dann zeige ich dir das. Ich zeige dir, wo es weitergeht. Wo wir sagen, was ist jetzt richtig? Ich stehe in der Weggabelung meines Lebens und da stehe ich im Großen oder Kleinen ständig. Wo geht es weiter? Nicht nur, was ist lohnenswert, sondern was ist gut, wirklich. Und er sagt, wenn du zu mir gehörst, dann bin ich für dich wie ein Licht auf deinem Weg. Dann wandelst du nicht in der Finsternis. Und dann wandelst du auch vor allem nicht mehr in deinem alten Egoismus. Dann wandelst du nicht mehr in deinem alten Programm. Dann wandelst du nicht mehr in diesem Selbst- und Fremdzerstörungsprogramm. Weil ich dich anders leite, auf anderen Wegen. Das Licht des Lebens, es macht Realität sichtbar und es gibt zuverlässige Orientierung. Und schauen Sie sich das Leben an von Menschen, bevor sie dieses Licht in ihrem Leben haben und nachdem sie das Licht in ihrem Leben haben. Also Menschen, die mit ganzem Herzen sagen, Jesus ist mein Licht, Jesus ist mein Herr. Ich glaube diesem Jesus, also ich vertraue ihm am allermeisten. Die Wege von Menschen verändern sich. Und zwar nicht, weil die Menschen besser geworden sind, sondern weil sie jetzt richtige Orientierung haben. Weil sich viele Dinge umkehren. Weil sich Dinge radikal verändern. Auf ihrem Lebensweg. Das Licht des Lebens, das ist der dritte Punkt und das ist der allerentscheidendste. Das Licht des Lebens führt aus der Finsternis heraus. Wir haben das eben in der Lesung gehört aus Johannes 1, also die Einleitungsworte zu diesem Johannesevangelium, wo wir all diese Textstellen finden. Das heißt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dies war am Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden. Ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht begriffen. Dieses Bild, was hier gebraucht wird, macht deutlich, Jesus kommt in die Welt als das Licht der Menschen. Und es leuchtet in der Finsternis. Was ist jetzt hier die Finsternis? Das müssen wir erstmal verstehen. Das ist das normale Weltprogramm. Das, was wir eben benannt haben. Dieses ganz katastrophale Ego-Programm, wo all die äußeren Katastrophen der Menschheit durchbedingt sind. Im Kleinen, im Privaten, bis hin zum Großen und Politischen und Globalen. Und Jesus sagt, das ist Finsternis. Normalerweise ist in der Welt stockenduster, könnte man sagen. Eben weil der Mensch so tickt. Deshalb ist es stockenduster. Und selbst am schönsten Sonnentag, wo die Vögel singen und die Kinder auf der Wiese spielen, ist es letztlich finster in der Welt. Weil all das Schöne ist erstmal eigentlich nur Fassade. Und im Untergrund brodelt sozusagen das Potenzial für Mord und Totschlag. Und Jesus kommt da rein und ist das Kontrastprogramm zu dieser Finsternis. Und die Finsternis, also die Welt, wir mit unserem Normalprogramm, wir haben es nicht begriffen, als wir da waren. Die meisten Menschen haben es nicht begriffen, was das bedeutet, wer er ist. Die meisten Menschen heute, wie zu Jesu Lebzeiten, haben nicht begriffen, wer er ist, sondern haben sich ihren eigenen Reim auf ihn gemacht. Früher wie heute. Der Rabbi, der Theologe, der Religionsstifter, der Philosoph, der Politiker, der Größenwahnsinnige, irgendwo dazwischen. Und Jesus sagt dann an späterer Stelle, ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, Johannes 12. Ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Und das haben wir in unserem Predigttext ja schon gelesen. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus sagt, wer sich auf mich verlässt, also wer an mich glaubt, oder wer mir nachfolgt, und das bedeutet genau das Gleiche. Wem laufe ich hinterher? So könnte man das ja deuten. Nur dem, dem ich wirklich vertraue, dass er weiß, wo es lang geht, dass er mich nicht in die Irre führt, nicht ins Verderben führt, als denkender, kritischer und prüfender Mensch, laufe ich doch nur dem hinterher, folge ich doch nur dem nach, auf dem ich mich wirklich verlassen kann, dem ich wirklich vertraue. Und das sagt auch Jesus, lauf mir nicht blind hinterher. Hör dir an, was ich zu sagen habe. Bewerte die Informationen, schau dir das an, denk drüber nach. Und wir sehen, auch das ist das Gegenprogramm zu Religion. Er sagt nicht, mach hier ein paar Rituale, mach ein paar schöne Opfer, mach ein paar liturgische Abläufe. Und dann kannst du meine Gunst irgendwie erwerben. Nein. Er sagt, schau an, wer ich bin. Schau, ob ich glaubwürdig bin. Schau, ob du mir vertraust. Und wenn du dazu bereit bist, dann wird das dazu führen, dass du nicht mehr in diesem Finsternisprogramm mit dir selbst bist. Und nicht mehr der Finsternis um dich herum ausgeliefert bist. Ich führe dich nicht kurzfristig, nicht psychologisch, sondern faktisch aus der Finsternis heraus. Ich gebe dir eine dauerhafte Perspektive im Licht. Und das ist das, was mit Rettung gemeint ist. Wo die Bibel von Rettung spricht, wie in Johannes 3, was wir eben kurz gestreift haben. Dann ist damit gemeint, dass Jesus dich aus deinem Normalprogramm, aus deinem Egoismus, aus deiner Selbstherrlichkeit und aus all den faulen Ausreden herausholt. Aber du brauchst auch diese Ausreden nicht mehr. Du brauchst nicht mehr dieses alte Programm. Er sagt, ich mache dich richtig frei davon. Und vor allem, ich löse das größte Problem für dich, was die schlimmste Finsternis überhaupt bedeuten würde. Weil wenn dein irdisches Leben zu einem Ende kommt, wirst du dich vor dem lebendigen Gott rechtfertigen müssen. Egal, was du meinst oder glaubst. Das ist dann egal, du stehst vor dem lebendigen Gott. Und er bewertet dein Leben. Und nein, das ist nicht ungerecht, denn er hat vorher durch die Bibel auch seine Maßstäbe deutlich gemacht. Das, was ihm wirklich wichtig ist, das, was entscheidend ist. Und so wie wir vor dem Richter am Amtsgericht nicht sagen brauchen, aber die Gesetze nehme ich für mich nicht an. Er sagt, ja, das ist nicht abstimmungsfähig hier. Du lebst in dieser Welt mit diesen Gesetzen und entweder du ordnest ihn unter oder du stehst irgendwann vor mir. Und Gott sagt, ich zeig dir auf, was richtig und falsch ist. Und du stehst irgendwann vor mir und wir schauen uns an, ob du dich daran gehalten hast. Und Jesus sagt, du wirst es nicht geschafft haben. Du stehst vor Gott und du wirst es von dir aus nicht geschafft haben. Du kannst Gott dein Leben lang ignorieren, du stehst vor ihm und er bewertet dein Leben und wird sagen, ich muss dich verurteilen. Ich muss dich verurteilen, ich kann nicht Gemeinschaft mit dir haben. Weil du mich und mein Gesetz ignoriert hast, deshalb muss ich dich verurteilen, deshalb können wir nicht zusammen sein. Das ist die größte Finsternis, wo jeder hinsteuert. Und das Ergebnis ist das, was die Bibel immer wieder Hölle nennt. Also getrennt von Gott ohne Ausweg. Das ist das größte Katastrophenszenario überhaupt. Und Jesus macht deutlich, ich kann dich aus diesem Katastrophenszenario, ich kann dich davor bewahren. Ich kann dich davor bewahren. Diese Finsternis muss nicht über dich kommen. Aber du schaffst es nicht durch Religion. Du schaffst es nicht, indem du Regeln abarbeitest, indem du Rituale vollziehst, indem du Opfer bringst. Das wird nicht ausreichen. Denn deine Selbstverliebtheit ist zu groß. Deine Entfernung von dem, was Gott als verbindlich darstellt, ist zu groß. Das wird nicht funktionieren. Du kannst hochreligiös sein dein Leben lang und stehst vom lebendigen Gott und gehst verloren, wie die Bibel es nennt. Es geht schief. Aber wie sieht dann dieser Ausweg aus? Dieses Licht des Lebens bietet nicht nur Klarheit und Durchblick und Wegführung und Orientierung. Wie führt es dauerhaft aus dieser Finsternis heraus? Jesus sagt, da du die Schuld, die du selber anhäufst, nicht tragen kannst, habe ich die Strafe, die du verdienst, auf mich genommen. Ich habe das auf mich genommen. All deine Schuld, die du vor Gott erarbeitet hast, im schlechten Sinne, durch dein Ego-Lebensprogramm, durch deine Ignoranz von Gott, habe ich auf meine Kappe genommen. Nicht, weil ich es musste, sondern weil ich es wollte. Und wenn du mir vertraust, dann gilt genau das, dass ich deine Schulden schon längst bezahlt habe. Wenn du sagst, ich will auf dieses Licht des Lebens mich verlassen, ich will dem nachfolgen, ich will dem vertrauen, dann gilt für dich auch, deine Schulden bei Gott sind passé. Diese Finsternis, die dich erwartet, wenn du stirbst, da musst du keine Angst mehr vor haben, weil sie nicht kommen wird, weil sie weggetan ist, weil dann da Licht ist. Du stehst vor Gott und du stehst dann nicht in der Finsternis, sondern im Licht von Jesus selbst. Das sagt dieses Bild. Letztlich sagt er, du musst dann auch keine Angst mehr haben vorm Sterben. Deine einzige Angst ist dann vielleicht noch, wie du stirbst. Da machst du dir vielleicht doch Sorgen drum. Aber was nach deinem Tod passiert, ist geklärt.
Du bist bei Gott und hast Frieden mit Gott. Du stehst im Licht Gottes dann,
anstatt in ewige Finsternis zu gehen.
Lass dich herausführen. Folg mir nach. Komm zu mir. Vertrau doch auf mich.
Das bedeutet nicht nur, dass nach dem Tod du im Licht bist, sondern auch jetzt schon.
Sagt er, dann werde ich dich auch jetzt, wenn du mich willst, wenn du mir vertraust, werde ich mit dir durch dein Leben gehen.
Dann werde ich dir leuchten, und zwar nicht nur wie eine Taschenlampe.
Nicht so ein bisschen, ich sehe den nächsten Kiesweg.
Nein, ich nehme dich wirklich an die Hand
und ich passe auf dich auf.
Und wenn die schweren Zeiten kommen, dann bin ich bei dir und baue dich auf.
Und wenn schöne Zeiten kommen, äußerlich,
hey, dann bin ich auch bei dir und freue mich mit dir.
Und ich lasse dich die Dinge lernen, die du noch dringend lernen solltest.
Und ich lasse dich nicht, wie du bist,
sondern ich arbeite mit dir, an dir.
Und irgendwann kommst du zu mir.
Und das bedeutet dann, du kommst nach Hause.
Du kommst nach Hause ins Licht.
Leben und Tod sind dann nicht mehr Finsternis,
wenn du dich auf das Licht des Lebens verlässt.
Ihr Lieben, Jesus macht klar, das sind starke Bilder, aber sie haben konkrete Bedeutungen.
Das sind nicht einfach irgendwelche religiösen Vokabeln, wo wir jetzt ein bisschen in Emotionen schwelgen können.
Er sagt, es geht hier um Fakten, aber ich gebrauche dieses Bild, um euch diese Fakten deutlicher zu machen.
Sag nochmal, da, wo ich auftrete, da mache ich deine Realität richtig sichtbar.
Und wie gesagt, das wird dich erstmal nicht erfreuen. Das wird dich, umso realistischer du draufblickst, umso mehr du in dieses beleuchtete Leben von dir selbst blickst, es wird dich erschrecken.
Es wird dich erschrecken, weil wir uns selbst auch vor uns selber gerne viel besser machen.
Aber es ist wichtig, diese Analyse.
Und er sagt, ich gebe dir Orientierung, dass du nicht dort stehen bleiben musst.
Du musst nicht erschreckt vor dir selbst dort stehen bleiben. Das sollst du auch nicht.
Ich zeige dir, wie es weitergeht.
Und er sagt, ich bin wie ein Licht, das dich aus der Dunkelheit herausführt.
Komm mit mir und komm zu mir.
Und dieses Komm zu mir
bedeutet ebenfalls nicht irgendein religiöses Ritual.
Zu Jesus kommen bedeutet nicht, ich mache irgendein Spezialritual, irgendein Spezialgebet.
Ich muss jetzt dies oder jenes irgendwie äußerlich tun.
Was bedeutet das?
Jesus sagt, setz dich mit den Fakten auseinander, die ich benenne.
Und die findest du hier in der Bibel.
Und fang an mit dem Johannesevangelium. Lies in das Johannesevangelium rein.
Es ist mit einer ganz einfachen Sprache geschrieben, aber sehr inhaltsträchtig.
Und Jesus erklärt dort sehr viele Dinge.
Und er sagt, hör dir an, was ich zu sagen habe.
Denk drüber nach. Frag andere Menschen, die sich schon länger damit beschäftigen, damit du die Dinge gut verstehen kannst.
Und dann kannst du jederzeit mit mir reden, indem du betest.
Beten bedeutet auch nicht irgendein Ritual, sondern aber mit Gott zu reden.
Und das kannst du jederzeit.
Das kannst du ja in einer Kirchengemeinde machen.
Das kannst du aber auch zu Hause machen.
Das kannst du machen, wenn du auf dem Fahrrad sitzt.
Das kannst du auf dem Schulhof machen.
Aber gut ist, wenn du einen ruhigen Moment dir dafür suchst.
Und Gott sagt, das Einzige, was wirklich notwendig ist bei dir ist, sei ehrlich.
Sei ehrlich.
Nein, du brauchst vorher nicht irgendein Training. Du musst keinen Katalog ableisten an Taten und Dingen.
Nein.
Komm ehrlich zu mir.
Du kannst mich fragen, du kannst mir dein Herz ausschütten.
Und wenn du sagst, ja, ich möchte in diesem Licht leben, wie du das ausdrückst,
ich möchte mein Leben auf dich bauen,
dann kannst du im Gebet, mit deinen Worten, ihm das sagen.
Dann, ich möchte in deinem Licht leben.
Ich möchte dir nahe sein.
Ich möchte Frieden mit Gott haben.
Ich möchte raus aus diesem grausigen Ego-Programm.
Ich möchte ein neues Leben haben. Ich brauche ein neues Leben. Bitte gib mir das.
Und nochmal, die einzige Voraussetzung ist, sei ehrlich dabei.
Wenn du es nicht ehrlich meinst, sag es auch nicht.
Aber wenn du es ehrlich meinst, sag es ihm. Und Jesus macht immer wieder deutlich, wenn jemand zu mir kommt und ehrlich ist, den werde ich nicht herausstoßen. Den werde ich nicht wegjagen. Werde ich sagen, naja, bei dir muss ich es nochmal überlegen. Nein. Er macht die feste Zusage, du kommst ehrlich und er steht mit offenen Armen da. Er kommt dir entgegengelaufen, erzählt er uns in einem anderen Bild. Er macht ein großes Fest, wenn du kommst, weil du endlich nach Hause kommst. Und dazu lädt er ein. Das Licht des Lebens sagt, komm raus aus der Finsternis und komm nach Hause. Amen.